hat mich schon gepackt, dass hier eigentlich das Thema steht, das für uns wichtig ist. 22. Januar, wahrlich, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er ist es, der uns führt. Auch wenn Sie keine Bibel dabei haben, das können Sie behalten. Er ist es, der uns führt. Ein Wort aus Psalm 48, Schlusswort. Ist ja eine Gewissheit, die durch die ganze Bibel immer wieder durchgeht, nicht bloß in dem großen Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße, sondern wenn Sie bloß dran denken, das Segenswort, das der Priester in Israel auf Gottes Volk legen sollte, Bruder Thielmann, wenn es da fotografiert ist, besser als gegen das Fenster. Da sah die Schönste hier. Also, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er gebe dir Frieden. Das heißt doch, Gott will dabei sein, wenn du jetzt vom Heiligtum in Bethel oder Jerusalem wieder weggehst. Gott hat sich nicht magnetisch festgebunden an das Häuschen des Tempels oder die Stiftshütte. Wir haben einen Gott, der mitgeht. Der Herr segne dich, er lasse sein Angesicht über dir leuchten. Als wir den ersten Gemeindetag im Stuttgarter Neckarstadion hatten, da schallte zum Abschluss als Entlasswort durch die Lautsprecher damals im Jahr 75 das Segenswort: Der Gott des Friedens, der von den Toten herausgeführt hat, unseren Herrn Jesus Christus als guten Hirten, der mache euch fähig zu allem Guten. Wenn Sie dieses Hebräerwort erklärt, das alte Segenswort, jetzt ist Jesus von den Toten herausgeholt. Wozu? Dass er irgendwo im Himmel thront? Nein, als großer Hirte der Schafe. Für uns irrende Schafe, die wir oft nicht wissen, wo der Weg hingehen soll, wir haben einen Hirten, der führt. Er ist's, der uns führt. Es gibt viele Psalmworte, die das aufnehmen. Etwa in den Sprüchen steht, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. Wir machen alle unsere Planungen für Beruf, unsere Lebensplanungen. Aber der Herr allein lenkt den Schritt. Eines der großen Aber. Worte der Bibel. Sie müssen immer darauf achten, der Bibel, wenn das Aber kommt, dann kommt was ganz, ganz Wichtiges. Knaben werden müde und matt. Jünglinge fallen. Selbst die tollsten Abfahrtsläufer, nicht? Wie es die neue Haut, nicht? Jünglinge fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie loslaufen, wie wenn sie unerschöpfliche Energien hätten. Oder wenn der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn Jesus in das Haus nach Bethanien kommt und die Martha schafft sich zu Tod, wie unsere Ordnungsdienstleute, und sagt, Entschuldigung, und die Maria hockt da, Jesus, das ist doch ein bisschen unwürdig für dich, nicht? Die soll ausschaffen jetzt. Martha, du hast viel Sorge in mir. Ah, eins ist Not, dass man auf mich lauscht, ist notwendig. Das große Aber der Bibel, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt den Schritt. Denkt noch dran, wie wir bei einer Familienfreizeit in Arosa da hinaufgestiegen sind auf eine der Bergespitzen. Ich wundere mich heute noch, wie ich als unheimlich mit Schwindel befallener Mensch hinaufgekommen bin. Aber als wir dann da oben standen, es war gar nicht so viel Platz und eine Gruppe von 30 Leuten so hinsitzen zum Vespern konnte man nicht sehr. Und die alle sagten, oh, da unten ist unser Hotel und guck mal, oh, wie schön. Und ich habe immer gedacht, ich kann nicht hinuntersehen, wie komme ich da je wieder hinunter? Ich muss leichenblass gewesen sein. Da kam mein Freund Karl Körner und hat gesagt, Rolf, komm, mach Auge zu. jetzt einen Schritt, komm, und nochmal einen. Und dann sind wir die Felsen hinunter, dass er mein Bein genommen hat und meinen Fuß. So, jetzt darfst du da auftreten, fest auftreten, komm, jetzt nehmen wir den anderen. Das ist mir ein Bild geworden dafür. Aber der Herr lenkt den Schritt. Oft übersehen wir nicht die ganze Strecke, die es zu gehen gibt. Aber Gott zeigt uns den nächsten Schritt. Er ist's, der dich führt. Aber wie erkenne ich jetzt Gottes Ruf, Gottes Willen, Gottes Führen? Beim Karl Körner habe ich gespürt, wie er mein Bein genommen hat. Gesagt, los, klar gesagt. Wie erkenne ich Gottes Ruf in meinem Leben? Das ist die Frage, ich möchte nicht so kühn sagen, aller junger Menschen. Aber sehr, sehr vieler junger Menschen. Und ihr könnt so alt werden wie ich, immer noch die Frage, Herr, wo geht's lang? Wo willst du mich haben? Wie mache ich's recht? Es geht nicht bloß im Blick bei der Berufsentscheidung, nicht bloß bei der Frage, ob man einen hauptamtlichen Dienst im Reich Gottes gehen soll. Da gibt es ja nachher viele Fragen. Da kennen sich zwei junge Leute, haben sich lieb, aber ist's wirklich der Gefährte für mein Leben? Sollen wir es festmachen? Es gibt heute so viel Unsicherheit, dass Leute sich gern haben, 7, 8 Jahre zusammenleben. Kann ich auch da fragen, lieber Gott, ist dein Wille, dass wir wirklich vor dir und vor Menschen Ja sagen? Und nachher geht es weiter. Sollen wir Kinder haben? Dürfen wir Ja sagen, wenn das fünfte Kind sich meldet? Versteht ihr, in der Seelsorge kommen dann Menschen in großer Not, sagen, unser fünftes Kind ist gestorben, ist Mongolid geworden. Und wir haben es nicht gewollt gehabt damals. Fragen habe ich damals gefragt, Herr, willst du von uns, dass wir fröhlich Ja sagen? Es gibt so viele Bereiche, wo wir nach dem Ruf Jesu fragen können, wo lenkst du mir meinen Schritt? Wo willst du mich haben? Was soll recht sein? Wie erkenne ich's? Als mich neulich beim Ende einer Abendbibelschule ein junger Mensch gefragt hat, habe ich ein ganzes Bündel von Antworten gegeben, die mir so im Lauf des Umgangs mit jungen Menschen und der Seelsorge zugewachsen sind. Zuerst einmal frage Brüder und Schwestern, die dich kennen und die im Wort Gottes gegründet sind. Wenn es in Apostelgeschichte heißt, als die in Antiochien zusammensaßen, die Gemeinde, da sprach der Heilige Geist, sendet mir aus, Paulus und Barnabas, da dürfen wir eigentlich nicht erwarten, dass da irgendwo eine Stimme wie aus einem verborgenen Lautsprecher kam, da ist einer aufgestanden und sagt, ich habe den Eindruck, dass wir jetzt etwas in Mission machen sollten. Und andere hat gesagt, ja, wen denn? Ja, ich meine der Paulus und Barnabas. Gott spricht durch Brüder und Schwestern, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich, sagt der Herr Jesus. Der große Missionswissenschaftler der evangelikalen Welt, Michael Griffiths, hat gesagt, wir bekommen ein Heer von untauglichen Menschen und von Psychopathen, wenn wir bloß selbst Berufungen haben, dass einer sagt, ich habe den Eindruck, dass ich gehen sollte. Das kann sein, dass dir das Gott ins Herz gegeben hat, aber das besprich mit Brüdern und Schwestern. Als der Petrus sagte, Herr Jesus, die 11 sind alles Flaschen, aber ich bin da, wie der Pfennig auf mich ganz nicht verlassen hat, Jesus gesagt, oh Petrus. So stark bist du nicht. Dazu bist du nicht geeignet. Der Satan wird dich rütteln, wie man Weizen da im Schüttelsieb rüttelt. Und dieser gleiche Jesus, der seine Bedenken bei dem Petrus angemeldet hat, der kann es Brüdern und Schwestern auch ins Herz geben, einmal Nein zu sagen. Wenn da einer sagt, ich fühle mich gerufen als Evangelist, aber er bringt kaum einen Satz richtig aus dem Mund, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht soll er in einem Evangelisationsteam als Zeltmeister sein. Aber da müssen Brüder und Schwestern da sein, die ihn raten. In der letzten Woche waren wir zusammen in einem Gespräch zwischen Oberkirchenrat in Württemberg und Pietismus. Und da hat unser Bruder Fritz Grünzweig uns erzählt, wie er immer wieder seine ehemaligen Konfirmanden vor Gott durchgebetet hat, sie beobachtet hat im CVDM, in Gemeindegruppen. Lieber Herr, zeig mir, was aus dem Wolfgang werden soll, aus dem Helmut. Und ob du den Fritz brauchen kannst. Und dann ist er auf den Wolfgang zugegangen und hat gesagt, du bist ein geschickter Flaschner, aber ich habe den Eindruck, du solltest eine Ausbildung machen, in der Sozialarbeit. Dem wäre es vielleicht lieber gewesen, wenn man gesagt hätte, mach ein Studium, werd Pfarrer. Ich, Sozialarbeit. Heute ist er der Leiter des ganz wichtigen Kinderheims in Wilhelmsdorf. Eine Säule im Reich Gottes. Versteht ihr, man braucht Brüder, die betend unseren Weg begleiten. Und ich bitte die älteren Geschwister, dass sie diese Aufgabe aufs Herz nehmen. Wenn mir jemand aus meiner Gemeinde schreibt und sagt, ich habe einen Ruf und ich meine, ich soll da bleiben, Herr Schäffbuch, freuen Sie sich mit mir, dann lasse ich den Brief ein paar Tage liegen und bete drüber und muss manchmal einen harten Brief schreiben. Du, so wie ich dich kenne, glaube ich nicht, dass da der Platz ist. Aber Gott kann uns auch zeigen, wo Aufgaben sind. Er hat uns Brüder und Schwestern gegeben, als wir in Tansania waren, zu Besuch in der Diözese von Morogoro, hat uns der Bischof Gresford Chitemo geleitet. Eindrückliche Tage. Und er hat gesagt, hier mein zweiter Pfarrer an der Kathedrale in Morogoro, eine kleine Kirche, nicht? Der hat die Gabe der Handauflegung und der Krankenheilung. Und wir haben gesagt, ja, und Sie? Na, ich hab's nicht. Ja, was ist denn Ihre Gabe? Ja, ich kann vielleicht evangelistisch den Menschen Jesus nahebringen, ihnen zum Glauben helfen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen über Heilungen und Gebetserhörungen. Und wir haben gesagt, in unseren Gemeinden erleben wir das gar nicht mehr so häufig, wie wir es vielleicht in den Tagen von Johann Christoph Blumhardt erlebt haben oder wie wir es hier in Afrika sehen. Da hat er uns ganz erstaunt angeschaut und hat gesagt, but you have doctors. Ihr habt doch Ärzte. Das ist ein Geschenk Gottes, wir haben es hier nicht. Wir hätten auch gar kein Geld, das zu bezahlen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir die besonderen Hilfen durch Wunder erfahren. Und so wie der Gresford Chitemo gesagt hat, but you have doctors. Sollte ich euch sagen, die ihr fragt, wie kann ich den Willen Gottes erfahren? But you have brothers and sisters. Ihr habt Brüder und Schwestern. Fragt die. Wie kann man noch den Willen Gottes erfahren? Unser ehemaliger Synodalpräsident Hans Eisler hat uns einmal geraten, aus seiner Lebenserfahrung, wenn er oft nicht wisse, wo der Weg Gottes weitergehen soll, dann nehme einen Zettel vor sich und schreibe mal auf die linke Seite alles, was dagegen spricht, gegen diese Entscheidung. Und auf die rechte Seite alles, was dafür spricht. Und wir haben Hans Eisler gefragt und gesagt, ja, ist doch dann eine Klärung in deinem eigenen Verstand? Ist das der Ruf Gottes? Da hat er uns ganz strahlend gesagt, im Römer 12 steht, dass ihr erkennen möget, was der Wille Gottes ist. Erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinns, dass ihr erkennen möget. Unser ganzes Bibellesen und Beten zielt darauf, dass auch unser Verstand erleuchtet wird, dass wir nüchtern erkennen, was für oder gegen eine Entscheidung spricht. Ein drittes, man darf auch gezielt um ein Wort Gottes bitten. sagen, Herr Jesus, schenk du mir über dem, was ich jetzt in diesen Tagen ohnehin in der Bibel lese, täglich in der Bibel lese oder im Losungsbüchlein oder dem Abschnitt, der für den Sonntag dran ist, ein Wort, von dem ich weiß, das ist so gezielt von dir, dem lebendigen Jesus, mir zugeteilt, das für mich gilt. Aber dann hecheln sie nicht gleich Losungsbüchlein durch und gucken, wann steht, ach, in 12 Tagen steht ein Wort, das ich brauchen kann. Nicht? So nicht, sondern warten Sie drauf, bis Sie wirklich merken, der Herr Jesus hat mir ein Wort zugeteilt. Ich muss jetzt sehr persönlich sagen, in den letzten Jahren bin ich mehrfach angefragt worden, eine andere Aufgabe in der Landeskirche zu übernehmen und habe immer wieder neben dem Rat der Brüder auch ein Gotteswort, ein Bibelwort erbeten, und zwar eigenartig, dass immer gerade an dem Abschnitt der Bibel, ich habe es eigentlich in der Übung, dass ich aus den alttestamentlichen Büchern ein Kapitel lese und täglich einen Psalm und ein Kapitel aus den prophetischen Büchern und ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Im Neuen Testament habe ich gerade wieder bei Matthäus angefangen, im Alten Testament bin ich gerade beim Amos. Und immer wenn ich an diesen Bibelbüchern war, hat gesagt, Herr Jesus, gib mir ein Wort für meine Entscheidung, dann kam zwar nicht, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht, aber so in der Richtung, nicht? Und als ich dann gesagt habe, Herr Jesus, also ich kann es kaum glauben, dass du so dagegen bist, also an für sich hätte ich auch Lust zu diesen neuen Aufgaben, jetzt gib mir, dann habe ich es gemacht, wie es so die alten Schwabenväter auch manchmal gemacht haben, der Graf Zinzendorf, man heißt das Däumeln, dann sagt, jetzt lieber Gott, gib mir ein Wort nicht. Wisst ihr, was ich aufgeschlagen habe? Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Also wusst, jetzt halte ich, wenn dich die bösen Buben locken, folge ihnen nicht. Und als ich in diesen Wochen gefragt wurde für die neue Aufgabe, die vor mir steht, da haben Brüder und Schwestern geraten, ja, tu's, mach's. Und als ich gebeten habe, Herr Jesus, jetzt gib mir ein Wort, da war ich gerade meiner Bibellese im Alten Testament am Kapitel Ruth 2. Wisst ihr, was da steht? Und Ruth fragte, was soll ich tun? Und Naomi sprach, geh hin. Dann habe ich es auch wieder gewusst. Man kann gezielt um Worte Gottes bitten, zusammen mit dem Rat von Brüdern und Schwestern. Die sprechen oft so ungeheuer klar, wie wir es kaum für möglich halten. Ein viertes. Es gibt auch Entscheidungen, die sind dem Herrn Jesus nicht egal. Aber es gibt vor dem Herrn Jesus auch zwei mögliche Wege. So wie wenn wir auf der Alp Wanderungen machen und plötzlich kommen wir einen Wegzeiger, da steht links zum Hohen Neufen und rechts zum Hohen Neufen. Naja, man kann links oder rechts laufen. Das Ziel ist wichtig. Wo ich hinkommen will, dass mich mein Gott gebrauchen kann. Es kann sehr wichtig vor unserem lebendigen Herrn Jesus sein, dem unser Leben gehören soll. Ob ich mit der Hauptschule aufhöre oder ob ich eine weiterbildende Schule besuche, damit ich fähig bin, abgerufen zu werden. Dr. John Stott hat immer gesagt, wir sollten uns in unserem Leben nie so fest irgendwo haken, dass uns Gott nicht mehr wegrufen kann. Wir sollten uns schon bereit machen, dass Rufe Gottes uns treffen können. Wenn dann ein Ruf kommt, dass wir hinausgehen sollen als Techniker nach Tansania, sollten wir nicht erst sagen müssen, aber man muss jetzt erst zum Sprache lernen, 3 Jahre nach England, nicht? So, es kann sehr wichtig sein, dass wir uns schon vorbereiten für den Dienst, damit Gott uns rufen kann. Aber wenn ich dann einmal als Verwaltungsmann ausgebildet bin, kann es dem Herrn Jesus egal sein, ob ich zur Allianz gehe oder zur Feuerversicherung oder auf eine bürgerliche Verwaltung, solange ich sage, Herr Jesus, ich möchte ein Zeuge für dich sein. Versteht ihr, ihr dürft bei manchen Entscheidungen nicht den Herrn Jesus da und zwingen sagen, was soll ich denn tun? Es gibt Entscheidungen, die sind ihm gleich recht. Und es gibt Entscheidungen, das ist meine fünfte Antwort auf eine Frage, bei denen ich den Eindruck habe, das ist der Wille Gottes. Und hinterher merke, ich habe eigentlich gar nicht recht Jesus gefragt. Es hat mich immer tief bewegt, wenn Wilhelm Busch, der langjährige Evangelist und Jugendpfarrer von Essen, erzählt hat, als der Ruf an ihn kam, dass in der Nachfolge von Pastor Weigle diese zentrale Jugendarbeit in Essen übernehmen soll, das Weiglehaus, hat er gedacht, endlich hat der Herr Jesus meine Gaben erkannt, dass ich ein Spezialist bin in Jugendarbeit, dass ich mit jungen Menschen verstehe, und hat zugesagt. Und dann kam eine Schwierigkeit nach der anderen. Die Mitarbeiter sind ausgestiegen, die waren sauer, dass keiner aus dem Mitarbeiterstab des Weiglehauses berufen wurde, so ein Fremder, der irgendwo von Frankfurt kam. Bis Wilhelm Busch gemerkt hat, ich habe ja überhaupt nicht den Herrn Jesus gefragt, ist's dein Weg? Und in seiner großen Seelennot ist er damals nach Bad Liebenzell gegangen, zu den Brüdern, ich weiß gar nicht, ob der Bruder Körber noch da war oder Bruder Buddeberg, Name weiß ich nicht. Er hat gesagt, hier stehe ich, bin wahrscheinlich einen falschen Weg gelaufen. Da haben die geistlich verantwortlichen Brüder gesagt, wenn man Schuld bekennt, dass man nicht nach dem Willen Jesu gefragt hat, kann der Herr Jesus auch hinterher noch einen falsch eingeschlagenen Weg segnen. Toll, nicht? Das war nicht von mir. Herr Jesus kann auch hinterher noch einen falsch eingeschlagenen Weg segnen, wenn wir nur merken, es war bisher ohne ihn. Es war nach meinem eigenen Ermessen, nach meinem Willen. Herr Jesus, vergib mir, dass ich nicht nach dir gefragt habe und hilf mir, dass ich an dem Platz, von dem ich gar nicht so leicht zurück kann, jetzt doch noch von dir gebraucht werden kann. Er ist's, der dich führt. Das waren damals meine Antworten. Wenn wir heute zusammen sind zu einem Jugendmissionstag, dann ist unser Interesse, wo kann Gott mich gebrauchen in der Mission? Und wir sollten durchaus an alle Kontinente denken, an die vielen unerreichten Völker. Aber denkt auch, dass Menschen gebraucht werden in euren heimatlichen Jugendgruppen, die ganz neu gesandt sind, beauftragt vom Herrn Jesus. Wir haben in diesem Jahr Kirchenwahlen zu den Kirchengemeinderäten, zur Landessynode. Wir brauchen nicht bloß irgendwelche Repräsentanten des öffentlichen Lebens, wie es in manchen anderen Synoden Deutschlands ist, sondern im Glauben brennende Leute. Vielleicht hat Gott dort einen Ruf für dich bereit. Mich erschreckt es immer wieder, wenn ich an unsere Schwestern und Brüder denke, die jetzt in Schorndorf in den drei großen Altenheimen und Pflegeheimen ihren Dienst tun. Ich weiß nicht, ob sie schon mal im Pflegeheim waren. Wir haben vor 2 Jahren eine Vikarin nach Schorndorf bekommen, die habe ich ein bisschen herumgeführt. Und als wir ins Altenheim Spittlerstift kamen, ist die plötzlich neben mir, obwohl sie eine ganz stabile Person war, zusammengesunken. Die war ohnmächtig. Die hatte so viele alte Menschen noch gar nie auf einem Haufen gesehen. Die war noch nie in ihrem Leben in einem Altenheim gewesen. Und da gibt es auch bestimmte Gerüche, die sich gar nicht mehr vermeiden lassen bei Menschen, die nicht mehr kontinent sind. Ja. In diesem einen Altenheim, würde ich sagen, ist unser Bruder, der Heimleiter ist, ein Mensch, der sehnsüchtig darauf wartet, dass unter den Mitarbeitern ein zweiter Christ ist. Dass endlich wahr wird, wo 2 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich. In einem solchen Altenheim kann so viel Ungeist sein, schon unter der Mitarbeiterschaft, dass die Mitarbeiter sagen, das können Sie mich Montag bis Freitag einsetzen, aber Samstag und Sonntag möchte ich frei haben, nicht für meine Familie. Und die letzte Woche habe ich schon Nachtdienst gehabt, warum denn schon wieder? Und warum immer die Drecksgeschäfte? Jetzt sind wir 4 Pflegefälle auf unserer Abteilung. Also ist ein bisschen viel, die da drüben bloß 3. Was da Hass und Streit gibt in einer Mitarbeiterschaft. Und warum werde ich nicht besser besoldet? Und dann die alten Menschen. Bei einem alten Menschen kommt nicht bloß das Edle und Gute heraus. Wenn ihr euch die Bekehrung aufspart, bis ihr 80 seid, da ist es spät. Da kommt bloß nur alle Bosheit von uns drauf, normalerweise, wenn Gott euch nicht hilft. Alle Besonderheiten, die wir haben, von Voreltern her, alle, schwäbisch gesagt, Mödele, kommen im Alter raus. Furchtbar. Und da gehen sich dann 120 alte Menschen auf die Nerven. Wenn überhaupt niemand Junges mehr da ist, keine Unterhaltung, wenn sie merken, ich kann nicht mehr, wie ich will. In einem Alten- und Pflegeheim ist normalerweise Gebiet des Teufels, wo der Teufel sich bloß freuen kann über allen Hass, Zank, Streit, Missmut, und das esse ich wieder nichts. Und wir hatten so einen Ungarn, der immer gesagt hat, es ist viel zu wenig Ei dran. Ich hatte mir gesagt, was ist los? Öl, Ei, wir müssen mehr Ei haben. Und das Essen war voll Fett bis dort raus. Und die anderen haben gesagt, meine Galle ist viel zu fett. So viel Missstimmung. Wo ist der Zweite, die Zweite, die Gott ruft? Nicht in den Norden von Thailand. Dort wird Menschen auch gebraucht. Aber auch im Spittlerstift Schondorf und im Karlstift Schondorf und im Marienstift in Schondorf und im Kinderheim in Wilhelmsdorf, in Diakoniestationen und so Häuser. Lasst euch in dieser Vielfalt zeigen, wo Gott euch als seine Zeugen haben will. Ein letztes. Und wenn Gott uns Wege versperrt, wenn uns die Brüder und Schwestern sagen müssen, nein, ich halte dich für diese Aufgabe nicht geeignet, dann denkt einmal dran, wie es dem Apostel Paulus zumut war. Er war von Jesus berufen, dass er Menschen von der Finsternis zu Gottes wunderbarem Licht führen soll. Er hat ihn berufen, jetzt durch die Brüder und Schwestern in Antiochien, geh hinaus zum Missionswerk. Und dann geschieht's, dass er durch Galatien zieht, durch Phrygien, Pamphylien, und der Geist wehrte es ihm. Da sie nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu kommen. Es ward ihnen im Land Galatien vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort zu predigen. Ihr müsst mal da hinten Karten anschauen, wo der überall herummarschiert ist, zu Fuß. Perpetes Apostolorum, immer hat der Heilige Geist gesagt, nichts. Es kann auch sehr verschieden aussehen, wie der Heilige Geist zu uns spricht, nein. In Korntal gab es einen Bruder in der Gemeinschaft, der ist heimgekommen, ganz glücklich, und hat zu seiner Frau gesagt, über das, was er am Brüdertisch gesagt hat, heute ist mir's Glaube wie geschmiert. Und hat seine Frau gesagt, und ihn dauernd betet, wenn er nur der Heilige Geist im Mund zuhalten wird. Und am nächsten Sonntag, als er daheim kam, hat er gesagt, heute war mir's gäbe, nichts zu sagen. Der Heilige Geist hat gesagt, heute nicht. Das nicht bloß ein Geschwätz ist. Wer sagt denn uns immer, dass wir immer was sagen müssen? Vielleicht wäre es in einem Jugendkreis gut, dass man sagt, ich habe mich vorbereitet, aber ich habe kein Wort gefunden, ich habe heute kein Wort. Es wäre viel ehrlicher, als wenn wir uns einem Wort abmühen. Es war ihnen gewährt vom Heiligen Geist. Aber wenn der Heilige Geist wehrt und sagt, du für diesen Beruf nicht, nein, da reichen doch deine Art, deine Gaben nicht aus für diesen missionarischen Dienst, dann denk dran, wir haben einen Gott, nicht der Nein sagt, sondern er ist unser Gott, der uns führt, der uns an einer anderen Stelle zeigt, wo die Tür sich auftut. So war es bei dem Paulus auch. In dieser Nacht sprach Gott durch ein Gesicht zu ihm, als dieser Mann aus Mazedonien kam, komm herüber und hilf uns. Das ist ein Wort mit verschiedenen Schichten. Der Alexander der Große hat gesagt, ich hab's erlebt, wie einst Mose am Roten Meer, dass die Fluten sich geteilt haben, dass ich nach Asien hinübergekommen bin. Und jetzt ruft Gott, komm du, komm, nicht der Alexander der Große, sondern du, der kleine Paulus. Paulus heißt der Mini, der Stöpsel, gell, komm, auf, ich bin, der dich führt. Und dann wird Europa geöffnet durch Jesus für die große missionarische Aufgabe. Er ist unser Gott, der uns führt. Es wäre großartig, wenn heute unser Zusammensein dazu dienen könnte, dass wir nicht bloß auf Rufe achten, sondern verbunden werden mit dem Herrn Jesus. Bei einer richtigen Mutter ist es so, dass sie dann gar nichts mehr viel sagen muss. Die braucht einen bloß anschauen, dann weiß man, oh, ich sollte rausgehen und jetzt nach der Subs Essen auftragen, nicht? Oder mach mal das Fenster zu. Eine richtige Mutter braucht da gar nicht mehr viel sagen. Und jeder von uns hat eine Mutter gehabt und weiß, wie das, vielleicht hat er eine sich ersehnt, dass er eine Mutter hat, mit der er so verbunden ist, und der andere hat es erlebt, wie man so verbunden sein kann. Mit unserem Herrn Jesus kann man noch viel inniger verbunden werden. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Sagt nein, jetzt nicht, von andermal. Ich habe einen Plan für dich. Aber da, guck, das wäre eine Aufgabe. Besprich's mit Brüdern und Schwestern. Ich habe es denen anvertraut, was sie dir zu sagen haben. Er ist der Herr, unser Gott. Mit diesem Tag wollen wir dies Wort uns schenken lassen. Wahrlich, das ist unser Gott. Immer und ewig. Er ist es, der uns führt.